Herzlich willkommen zu Deutschland, deine Demokratie. Mein Name ist Marc Hamacher, ich bin 24 Jahre alt, wohne selbst in Solingen und bin der Host dieses Podcasts. In dieser Woche geht es weiter mit dem Kommunalwahlkampf in Solingen. Ich möchte erst nochmal Danke sagen für die vielen neuen Zuhörenden und die zahlreichen Kommentare, die mich zu den letzten Folgen erreicht haben. Vielen Dank hierfür. In der heutigen Folge gibt es ein Novum hier im Podcast. Zum ersten Mal spreche ich mit zwei Gästen gleichzeitig. Zu Gast sind nämlich heute die Grünen und sie treten für den Stadtrat an mit einer Doppelspitze. Zum einen auf Listenplatz 1 Maja Wehrmann, sie ist 23 Jahre alt, seit 2021 bei den Grünen in Solingen aktiv und auch die Schatzmeisterin der Grünen Jugend NRW. Sie studiert dual Gesundheitsmanagement. Zum anderen auf Listenplatz 2 Thilo Schnurr, ein bekanntes Gesicht in Solingen. Er ist 59 Jahre alt und seit 2020 erster stellvertretender Bürgermeister sowie Vorsitzender des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Wohnungswesen. Er ist schon lange politisch in Solingen aktiv und hat Politik in Hannover studiert. Mit den beiden spreche ich natürlich über Klimaschutz und Mobilität, aber eben auch über Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit, Sicherheit, Integration und Teilhabe sowie über Sport und Kultur. Viel Spaß mit der Folge. Los geht's. Thilo, die Grünen haben ja jetzt die letzten Jahre hier in Solingen regiert. Was habt ihr denn in dieser Zeit für Ergebnisse vorzuzeigen?
Ja, das ist für uns, glaube ich, eine ganz erfolgreiche Wahlperiode gewesen. Ich bin auch überrascht. Ich bin da auch seit 2020 erstmalig im Rat. Und wir haben zusammen mit unseren Kooperationspartnern vorher auch vereinbart, was wir an Zielen haben. Und wenn man jetzt politische Bilanz zieht, dann kann man sagen, wir haben doch einiges doch erreichen können. Wir haben keine Mehrheit im Rat gehabt, haben natürlich auch auf andere Parteien, Fraktionen auch mit auch einbinden müssen. Und wir haben zusammen dann mit den Mehrheiten in Bereichen Natur und Umwelt, im Klima, im Straßenbau, bei der Sanierung von Projekten haben wir Erfolge vorzuweisen, um konkret zu werden, damit man sich das auch vorstellen kann, was wir erreicht haben. Wir haben zum Beispiel den Weiterbau der Viehbachtalstraße. Das nenne ich mal als erstes, weil es auch so ein Projekt ist, wo ich selber auch als 19-Jähriger mit politisiert worden bin. Die haben wir jetzt praktisch auch beantragt bekommen, die nicht mehr im Landesstraßenbedarfsplan aufgeführt zu bekommen. Das ist praktisch ein Kampf gegen die Straße, der 40 Jahre praktisch auch schon anhält und mit einem dann erfolgreichen Abschluss auch in dieser Wahlperiode. Das können wir auch für uns Grüne groß feiern. Aber okay, das ist aber nur ein Teil von den Erfolgen, die wir auch haben. Was für uns auch ganz wichtig ist, und das ist direkt daneben gelegen, ist zum Beispiel der Halt der Kleingartenanlage Buschel-Kesselweg. Da haben wir auch direkt zu Beginn mit den Leuten, die da vor Ort waren, die da Angst hatten, dass das bebaut werden soll, als Gewerbegebiet auch praktisch entwickelt werden soll, auch direkt Kontakt gehabt und haben uns dafür eingesetzt, mit dem Ergebnis letztendlich, dass diese Kleingartenanlage erhalten geblieben ist. Ganz wichtig für die Leute, aber auch wichtig für die Natur, für das Klima, auch in diesem Stadtteil. Wir haben insgesamt in den letzten 5 Jahren, muss man jetzt schon sagen, weitere Meilensteine auch erreichen können. Man muss dabei sagen, die letzten 5 Jahre waren natürlich geprägt durch Krisen, immer wieder auch mit Corona angefangen. Wir haben dann aber auch einen russischen Angriffskrieg miterleben müssen in Europa mit den Folgen für alle. Wir wissen, Inflation ist gestiegen, Energiepreise sind teurer geworden und dennoch haben wir einiges erreichen können als Stadt, die strukturell unterfinanziert ist. Wir haben hier mit Fördergeldern, anders geht es ja fast gar nicht, erreichen können, dass wir die Eishalle retten konnten, auch umbauen konnten. Dazu war es natürlich auch notwendig, zwischendurch einen anderen Träger zu bekommen. Das sind wirklich auch für die Jugendkultur ganz wichtige Punkte in der Stadt Solingen. Itertal als Freibad wird gerade derzeit nochmal vorbereitet, die Fördergelder, die da kommen sollen, auch dann umzusetzen. Auch für die Jugend, für Familien, auch ganz wichtig. Insgesamt haben wir auch in den letzten Haushaltsberatungen in den Bereichen Jugend und Gesundheit mit der Stärkung der Zuschüsse für Wohlfahrtsverbände etc. doch einiges erreichen können. Und von daher, ich könnte jetzt noch einiges weitermachen. Vielleicht noch eins, Buschel-Kesselweg habe ich schon genannt. Buschfeld ist auch nochmal eine Fläche, für die wir uns eingesetzt haben. Weiter auch für die Grünen wichtig, weil einfach auch Natur, Umwelt, Grünes hier als Erfolgsbilanz mit auch aufgenommen werden konnte. Von daher mache ich jetzt mal einen Punkt. Ich könnte weitermachen, aber wir sind sehr zufrieden und wir haben das, wie gesagt, zu verdanken mit einem Kooperationspartner und aber auch natürlich, wir hatten ja auch den Grünen und SPD-Kandidat OB gestellt mit dem Kurzbach, haben wir einiges doch, wenn ich so sagen, vieles erreichen können.
Mhm. Du hast jetzt quasi schon ein, ja, ein kontroverses Thema angesprochen, als du über die Fiebertalstraße gesprochen hast. Generell die Verkehrspolitik ist eine der Punkte, die den Grünen oft vorgeworfen wurde, auch jetzt hier in den vergangenen Episoden, beispielsweise von Daniel Flemm, von Jan Höttges, die eben den Grünen eine ideologische Verkehrspolitik gegen die Straßen, gegen das Auto vor allem vorgeworfen haben. Jetzt hast du das mit der Fiebertalstraße jetzt quasi als Erfolg genannt, der Grünen. Jetzt würden viele andere vielleicht auch sagen, okay, das ist für uns kein Erfolg, ich stehe die ganze Zeit im Stau, ich hätte mir gewünscht, dass die Fiebertalstraße an die A3 angeschlossen wird. Ähnliche Dinge. Wie würdest du dem denn begegnen?
Straßenbau ist nicht immer die Lösung oder für uns Grüne schon nicht immer gewesen. Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten, war immer auch die Devise. Die Straße war ja ein größeres Projekt, sollte eigentlich durchgehen, auch durch Solingen und die beiden Autobahnen A46, A3 anbinden. Das heißt, man hätte auch einen Durchgangsverkehr durch die Stadt auch praktisch ermöglicht, Schwerlastverkehre. Das heißt, dann auch für die Stadtbewohner selbst schlechtere Luft etc. Also die Verkehrsproblematik, die wir heute haben, ist natürlich auch eine Zunahme von individuellem Autoverkehr. Das ist ohne Zweifel so. Wir haben ja auch eine Zunahme von auch zugelassenen Autos, die enorm ist. So, wir müssen den Verkehr, und da sind wir ja nicht als Stadt allein unterwegs, das ist ja auch nicht mal Deutschland allein ein Thema, sondern das ist Europa und weltweit ein Thema, wie wir Mobilität organisieren. Und da ist natürlich der Ansatz von uns aus, Mobilität zu ermöglichen, und zwar für alle auf die Weise auch, wie es anders möglich ist außerhalb des Autos. Wir wollen den Umweltverbund stärken. Wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie 2018 einstimmig im Rat beschlossen, wo wir auch konkrete Ziele benannt hatten. Also 30% im Umweltverbund für den ÖPNV etc. Wir wollen 60% mit Fahrrad- und Fußverkehr praktisch da den Verkehr auch stärken und nicht wie jetzt 60% Individualverkehr Auto und 40% praktisch Fußverkehr, Fahrrad und Bus, sondern genau das umdrehen. Dazu braucht es eine andere Infrastruktur, weil die Städte in unserem Lande sind gebaut worden nach dem Ideal der autogerechten Stadt. So, hier braucht es auch im Sinne einer Mobilitätswende ein anderes Verhältnis und jeder hat das Recht, natürlich Fußgänger, Radfahrer und der ÖPNV-Nutzer auch den Raum zu bekommen zur Mobilität, die der Autofahrer schon längst hat. Das heißt, das Problem ist natürlich bei der Diskussion, wenn man den Ideologievorwurf immer auch hört, dann machen sich die anderen das ganz schön einfach, weil sie dann nichts begründen müssen. Dann hat man praktisch den politischen Gegner schon mal irgendwie qualifiziert, ohne aber selbst eine Lösung dafür zu haben, wie Mobilität von morgen aussehen soll. Wir kennen die großen Städte, wir kennen auch andere Städte, aber Kopenhagen, Paris und Barcelona zum Beispiel, die machen eine andere Verkehrspolitik und sind Vorbild, um nur die zu nennen. Und ich denke mal, da wollen wir uns einreihen. Die Mobilität von morgen muss sozial gerecht sein, es muss für die Luft gut sein, es muss für die Bewohnerinnen gut sein und wir müssen auch tatsächlich von A nach B kommen.
Maja, jetzt habe ich bei dir das Gefühl, dass so Themen wie Selbstbestimmung, Teilhabe, Integration so deine zentralen Themen sind. Jetzt war ja letztens wieder Kling Pride in Solingen. Warum ist es denn immer noch notwendig, für Queerness, für Selbstbestimmung und gegen Diskriminierung auf die Straße zu gehen und was sind da jetzt so die großen Baustellen hier in Solingen?
Ja, ich habe das jetzt persönlich tatsächlich in Budapest gesehen, wie wichtig es ist, dass man sich kommunal einsetzt für die queere Szene. Und in Solingen ist es wichtig und das haben wir jetzt auch nochmal beim Kling Pride gesehen, weil wir eben immer noch Probleme haben, beziehungsweise dass das Thema Gleichstellung für alle Geschlechter noch nicht angegangen wird. Wir haben die Gleichstellung, die in der Gleichstellungsstelle eben passieren soll zwischen Mann und Frau, aber das langfristige Ziel, alle Geschlechter gleichzustellen. Und da benötigt es und bedarf es, und das haben wir auch im Programm stehen, einen runden Tisch, wo wir nochmal mit Verwaltung, aber auch Gesellschaft und Politik ins Gespräch gehen und eben schauen, was können wir für queeres Leben machen. Wir sehen das auch in dem Rechtsruck, der gerade passiert. Ich habe ja gerade auch Budapest angesprochen, wo das auch nochmal Thema ist, wo wir uns als Kommune ganz, ganz stark dagegen stellen müssen, dass die Rechte, die wir in den letzten Jahren auch als Grüne auf Bundesebene erkämpft haben, einfach wieder in den Rückschritt gelangen. Und deswegen können wir da kommunal ganz viel schaffen durch Sicherheitsorte, durch vielleicht auch einen queeren Treff, um eben in den Austausch zu kommen. Und das nehme ich auch in dem Freundeskreis, den ich habe, die sich durchaus auch dieser Szene zuordnen, wahr, dass wir da eben genau nochmal schauen müssen, wie können wir die Diversität einfach erhalten und auch ausbauen.
Und wenn wir jetzt mal so in den Bereich Schulen und Kitas schauen, da ist ja auch quasi ja noch viel Spielraum für Integrationsarbeit. Habt ihr da irgendwelche Pläne?
Ja, also wir haben zum Thema Integration oder sollen wir es Inklusion nennen?
Ne? Ja, genau.
Das Integration ist eigentlich das weitergehendste oder umfassendstere. Da sind alle Grundschulen auch auf dem Weg oder sind es bereits, inklusive Grundschulen zu sein. Es braucht natürlich mehr an pädagogischen Kräften oft. Das ist auch im Kindergartenbereich oder Kindertagesstättenbereich so. Das hängt natürlich dabei auch bei den Kitas ab. Was gibt KiBiz her, das Kinderbildungsgesetz? Das ist auch eine strukturelle Unterfinanzierung. Aber da muss auch nochmal nachgearbeitet werden, dass wir da auch mal einen Blick drauf haben. Wie gesagt, bei den Grundschulen ist Inklusion schon gut aufgehoben, denke ich mal. Bei den weiterführenden Schulen, okay, das weiß man ja, da haben wir auch nochmal eine andere Entwicklung hin zurück zu den Förderschulen insgesamt. Das hat bestimmte Gründe, aber auch nicht, weil Solingen nicht möchte, sondern auch, weil die Strukturen und die finanziellen Ressourcen auch für eine Stadt wie Solingen, die unterfinanziert ist, auch so nicht stemmbar sind. Wir sind auch bei Sozialarbeitenden in den einzelnen Einrichtungen auch angewiesen, dass die finanziert werden, auch vom Land oder vom Bund, je nachdem. Aber wir haben natürlich einen Blick darauf, dass hier für jedes Kind in unserer Stadt ein passendes Angebot auch entsprechend der Begabung oder der Förderung, nicht der Begabung, sondern der Möglichkeiten, die sich zu entwickeln, nach bestem Sinne auch, dass wir da die Strukturen schaffen, hier die Voraussetzungen schaffen, dass Kinder sich entwickeln. Das ist unser Ziel und dahin wollen wir und auch dann hinarbeiten.
Jetzt gibt es ja für Kinder und Jugendliche noch andere Dinge, die wichtig sind, außer Bildung. Was kann man denn in Solingen ja an Angeboten für Kinder und Jugendliche, an kulturellen Möglichkeiten, an Sportangeboten schaffen zum Beispiel?
Ja, wir haben ja jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren, und das ist ja nochmal in der Bilanz nachzuschauen, eben auch Geld durch Förderprogramme geholt, um die Schulen zu sanieren. Das ist natürlich nichts, was wir jetzt gerade aktuell wahrnehmen, aber das wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall ganz viel in den Schulen verändern, dass wir da einfach die Schulgebäude verändern und auch verbessern. Außerhalb dessen brauchen wir natürlich Angebote wie zum Beispiel das Monkeys oder die Cobra, wo wir einfach kulturelle Angebote schaffen, wo auch wieder Austausch stattfindet und Kinder eben auch selbstbestimmt leben können. Vielleicht um nochmal eben zurückzukommen, wir haben ja auch nochmal diese Spielplatzerhebung, wo wir auch sehen, dass die Spielflächen uns in Solingen-Mitte zum Beispiel eher fehlen und wo wir auch dann nochmal zum Thema Inklusion auch Spielplätze schaffen müssen, die auch nochmal eben genau dieses Thema abdecken. Das gibt es so in Solingen noch nicht gut, beziehungsweise teilweise auch gar nicht. Wo wir dann einfach gucken, dass wir inklusive Spielplätze schaffen und da eben die Räume nochmal geben, außerhalb von Schule und Kita für Familien.
In eurem Programm ist zum Beispiel auch von der Sportstadt Solingen die Rede. Was kann ich mir denn unter dieser Vision vorstellen?
Also erstmal muss man betonen, dass wir praktisch in den Sportvereinen einen Großteil der Solinger Bevölkerung auch praktisch haben, die sich da engagieren. Also Sport ist ganz wichtig. Sportstadt Solingen heißt auch, wir haben durch viele Vereine in den verschiedensten auch Sportarten einen Großteil der Stadtgesellschaft, die sich da engagieren und Sport treiben und Gemeinschaft auch praktisch leben. Das ist für uns erstmal ganz wichtig so und das auch zu fördern. Das heißt natürlich auch, wir müssen die Sportstätten erhalten, wir müssen sie dann sanieren. Und das sind dann allen Sanierungsprogramme, das fällt zum Teil auch mit in das Budget der Schulsanierung. Da muss man, wenn ich da kurz noch erwähnen darf, wir haben hier praktisch seit 2019 490 Millionen Euro investiert und es gibt noch weitere Millionen Euro für die Schulsanierung. Das heißt, Bildung und Schule sind da auch noch mit den Kitas, die da gebaut werden, ganz oben anzusetzen und wird auch zukünftig für die nächste Wahlperiode ganz oben anzusetzen sein. Aber zurück zum Sport. Wir haben auch die Sportplätze, die müssen auch weiterhin gepflegt werden, etc. Man kann aber auch Sport anders begreifen, neben den Spielplätzen, wo man sich natürlich auch betätigen kann, dass man als Sportstadt immer wieder Möglichkeiten schafft, sich in den einzelnen Stadtteilen irgendwie dann auch Geräte aufbaut, um die Leute vor Ort auch mitzunehmen, dann Sport zu machen. Von daher ist das für uns gesellschaftlich ein wichtiges Thema, Gemeinschaft in Sportvereinen, habe ich ja erzählt, aber auch für die Gesundheit und für das Leben in unserer Stadt als Qualitätsmerkmal wichtig.
Mhm. Allgemein ist ja so die Wahrnehmung aktuell, dass das Leben recht teuer geworden ist. Den Grünen wird jetzt manchmal zum Beispiel vorgeworfen, dass sie Klimaschutz nicht sozial machen und halt Klimaschutz priorisieren und soziale Themen eher so ein bisschen nach hinten schieben. Was plant ihr denn an sozialen Projekten für Solingen? Vielleicht jetzt auch mit Blickwinkel auf das Thema Wohnen.
Ja, ich kann gerne. Genau, wir haben ja auch im Rat beschlossen, dass wir mindestens 30% des geförderten Wohnraums eben in Wohnbauprojekten berücksichtigen. Und da haben wir auch gefordert, dass wir über eine Wohnungsbaugesellschaft diskutieren. Wir kommen da jetzt natürlich auch nochmal in Gespräche mit der Sparkasse, die hat sich eben auch für den Wohnungsbau mit einsetzen und haben da unterschiedliche Dinge, die wir eben noch mitdenken, wie zum Beispiel auch einen Studenten- und Azubi-Wohnen, um eben auch die Leute hier zu halten, die vielleicht eine Ausbildung machen. Und es wurde ja auch quasi, Thilo kann da gerne gleich nochmal was zu ergänzen, in den letzten Jahren immer wieder Wohnungsmarkt, der in städtischer Hand war, verkauft. Und dem wollen wir wieder entgegenwirken, indem wir da einfach wieder Projekte haben durch diese Wohnungsbaugesellschaft, die den Wohnraum günstiger halten und eben auch für nicht nur für junge, sondern auch für alte Menschen bezahlbar machen.
Mhm. Braucht es denn da jetzt so eine neue Wohnungsbaugesellschaft? Es gibt ja zum Beispiel auch den Spar- und Bauverein. Könnte man nicht quasi mit dem auch irgendwie zusammenarbeiten oder muss man da wirklich quasi selber irgendwas Neues hochziehen?
Es gibt den Spar- und Bauverein und weitere Genossenschaften, die natürlich auch für uns als Stadt sehr wichtig sind, um auch bezahlbares Wohnen auch anzubieten. Eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft hat natürlich auch andere Vorteile nochmal, dass man hat dann praktisch nochmal Zugriff auf Wohnungen, auf Grundstücke, kann den Wohnungsmarkt etwas beeinflussen. Ist natürlich nicht eine Sache, die wir morgen haben, sondern das ist dann auch ein längerfristiges Projekt. So, aber für eine Stadt ist es absolut wichtig, dass wir bezahlbaren Wohnraum auch erhalten, weil wir wissen ja alle, dass die Wohnungen, die sozial gebunden sind durch den sozial oder öffentlich geförderten Wohnungsbau, aus der Bindung herauskommen und wir praktisch hier auch eine Lücke haben. Da müssen wir für sorgen, dass Menschen hier sich in unserer Stadt auch Wohnungen im Zentrum auch leisten können.
In eurem Programm sprecht ihr auch davon, dass von einer Stadt, in der wirtschaftliche Stärke, ökologische Verantwortung und sozialer Zusammenhalt gemeinsam gedacht werden sollen. Dann lass uns doch jetzt einmal eben über die wirtschaftliche Perspektive des Ganzen sprechen. Erstens muss die Solinger Wirtschaft gestärkt werden und zweitens, wie würdet ihr es machen?
Also Wirtschaftspolitik, das ist natürlich ein Feld, wo sich dann die verschiedensten Fraktionen auch in die Haare kriegen. Wir erleben aber gerade, dass auch gerade die Solinger Wirtschaft nicht unabhängig ist von globalen Entwicklungen. Das hat jetzt zum Beispiel, um das Thema zu nennen, die Zölle haben natürlich, wenn die erhöht werden, Auswirkungen auf die Solinger Wirtschaft. Lieferketten, wenn die sich verändern, haben Auswirkungen auf die Solinger Wirtschaft etc. Das heißt, Wirtschaftspolitik ist natürlich von einerseits von globalen Krisenentwicklungen absolut abhängig. Die Automobilindustrie schwächelt. Auch das trifft natürlich die Zulieferindustrie hier auch in Solingen. Das heißt, wir müssen die Unternehmer, die hier auch vor Ort sind und die Unternehmerinnen, in ihren Bedürfnissen auch stärken und beraten und da auch eine Art Dienstleistung auch anbieten. Das ist aber nicht zu vergleichen mit einem jetzt haut alle Flächen raus und entwickelt die. Ich glaube, der Strukturwandel auch mit Blick auf die künstliche Intelligenz wird uns nochmal eine ganz andere Wirtschaftsentwicklung in den nächsten Jahren bescheren. Und wir können froh sein, wenn wir hier praktisch die Arbeitsplätze auch erhalten im industriellen Bereich. Der Dienstleistungssektor, Bereich Gesundheit, Soziales, der wächst. Das heißt, diese Bereiche sollten von uns auch mit in den Blick genommen werden. Und ansonsten ist in der ganzen Frage der Wirtschaftsentwicklung eins aus unserer Sicht ganz wichtig. Wer über Wirtschaftspolitik ernsthaft reden möchte, der muss praktisch sich mit dem Klimawandel beschäftigen und muss sich mit dem Artensterben beschäftigen. 60% der Ökosystemleistungen sind Voraussetzung für wirtschaftliches Handeln in Solingen. Das macht sich keiner bewusst. Deswegen ist für uns Ökonomie und Ökologie zwingend zusammenzudenken, was andere Fraktionen im Rat nicht machen. Die sprechen hauptsächlich über die Verwertung von wertvollen Flächen, die wir schützen möchten im Außenbereich. Wir schauen auf das, was wir haben. Das sind im Innenbereich Brachen und weitere Flächen. die wir entwickeln müssen, auf die wir nicht immer Zugriff haben, aber das muss praktisch auch Ziel sein, hier einen Zugriff drauf zu bekommen, weil wir uns nicht erlauben können, im inneren Stadtbereich oder im inneren Bereich Flächen liegen zu lassen, um dann wertvolle Flächen nach außen, die es erstmal auch Kosten erzeugt. Ich muss die erstmal schließen mit Straßen, mit allen Leitungen etc., die erstmal zu erschließen und auch dann zu verbrauchen. Wir müssen Klima, Umwelt und Wirtschaft zusammendenken, zwingend.
Jetzt gibt es ja auch Branchen, die ja quasi ja, eben ökologisch funktionieren, aber auch ökonomisch funktionieren. Beispielsweise Kreislaufwirtschaft ist ja ein Bereich, der wächst. Gibt es denn jetzt auch, ich sag mal, klimafreundliche Unternehmen oder Branchen, die ihr irgendwie gezielt fördern wollt oder da irgendwelche Konzepte habt?
Also wir haben zu Beginn der letzten Wahlperiode 2020 uns gesagt, wir sind mit unserem Ergebnis wirklich breiter aufgestellt gewesen damals. Wir hatten über 80% auch Wähleranteil, die uns gewählt haben. Wir müssen uns breit aufstellen und haben eine Unternehmenstour auch gestartet, haben uns mit dem Unternehmen auch beschäftigt und wollten gucken, wie ist Wirtschaft und wie ist praktisch auch grünes Anliegen auch zusammenzubringen. Und ich glaube, bei vielen Unternehmen muss man da auch nicht unbedingt der Antreiber sein, sondern die haben uns schon gezeigt, dass sie schon auf dem Weg sind, auch gezwungenermaßen auf dem Weg sind. Gerade auch was die Kosten anbelangt. Klimaneutralität ist dort Thema, da wird investiert. Geht ja vieles über Kosten. Von daher sind eigentlich die Unternehmer auch gute Partner. So, und für uns auch wichtig. Und denke ich mal, da werden wir auch weiterhin auch daran anknüpfen, dass wir hier auch einen guten Kontakt haben. Denn nur zusammen sind die Themen Wirtschaftsentwicklung und Klimaschutz als Gesamtstadt zu entwickeln. Und die waren ja auch das sind jetzt praktisch die Unternehmenden in der Stadt, aber nicht nur die Unternehmenden, sondern auch die Wissenschaft und Zivilgesellschaft dabei, als wir praktisch die Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt haben und einvernehmlich dann auch zu einem Ergebnis gebracht haben.
Dann lass uns doch direkt weitermachen mit dem großen Thema Klimaschutz. Daniel Flemm hat hier zum Beispiel kritisiert, dass die Maßnahmen der Stadt zum Klimaschutz nicht wirklich nachvollziehbar sind, weil sie nicht mit Zahlen belegt wurden. Also er hat sich zum Beispiel gewünscht, dass Maßnahme A so und so viele Emissionen einspart und das dann quasi auch so den Bürgerinnen und Bürgern mitgeteilt wird, beziehungsweise den Mitgliedern im Rat, dass man das quasi wirklich quantifizierbar macht, welche Maßnahmen führen zu welchen Einsparungen. Hat denn jetzt Klimaschutz in Solingen nichts gebracht?
Ja, das ist eine betriebswirtschaftliche Sichtweise auf ein Gebiet, was sich so praktisch nicht rechnen lässt. Also es lassen sich bestimmt einige Sachen berechnen, wenn ich praktisch einen Motor auswechsel von einem Dieselmotor zum E-Motor, da kann ich berechnen nach Zahlen, was habe ich praktisch investiert und was spare ich ein an CO2. Das wird bei anderen Maßnahmen, wenn ich praktisch eine blühende Wiese irgendwo hin auch pflanze, wo ich die entsiegelt habe, da wird das schon etwas schwieriger. So, ne? Also das heißt, man kann nicht mit dieser betriebswirtschaftlichen Sicht auf die Klimainvestitionen blicken. Es muss vieles getan werden an Investitionen, was sich in anderer Weise dann auch rechnet. So, und wenn man behauptet, es hätte jetzt nichts gebracht, dann hat man nicht gesehen, was alles gemacht wurde im Bereich Nachhaltigkeit. Da wurde einiges auch im Anpflanzen von Bäumen. Wir haben hier ein Baumprojekt, wir haben Tausende von Bäumen gepflanzt in der Stadt, was natürlich oft auch erstmal Kosten sind. Wir haben entsprechend auch entsiegelt, wir haben Schulhöfe entsiegelt zum Teil, mit Fördergeldern wieder auch. Also da hat sich eine ganze Menge auch getan und das ist auch nachzulesen in den einzelnen Dokumenten der Stadt, die hier auch dann aufführt, was sie genau macht. Und das ist praktisch in den Konzepten, die wir haben, zum Beispiel beim energiepolitischen Arbeitsprogramm ist das mit aufgefasst. Da sind über 130 Maßnahmen mit aufgeführt, die dann schon begonnen wurden, die zu 80% finanziert sind, wo man sehen kann, dass die Stadt sehr, sehr gut unterwegs ist. Also von daher würde ich mir diesen Schuh nicht anziehen, sondern würde sagen, dann hat derjenige, der das behauptet, nicht gut aufgepasst, was alles getan wird.
Jetzt hat Jan Höttges zum Beispiel bei mir im Podcast davon gesprochen, dass Solingen könnte jetzt zur Green City werden, dass man die Innenstädte mehr begrünt, dass man halt wirklich also das Grün auch in die Innenstadt holt, gerade eben auch nicht nur in der Innenstadt, in Solingen-Mitte, sondern eben auch in Onyx, in Aufhöhe, wo auch immer, dass man das quasi ja so als Leuchtturmprojekt nutzen könnte, um es einmal schöner zu machen, um es klimafreundlicher zu machen, um gegen Hitzewellen geschützt zu sein, aber eben auch, um Investoren anzulocken und ähnliches. Habt ihr da irgendwelche Ideen, wie man noch mehr Grün nach Solingen bringen könnte?
Also wir haben sogar ein Konzept vorliegen, also das integrierte Stadtentwicklungskonzept in Mitte zum Beispiel. Da ist aufgelistet, was an Möglichkeiten in Mitte auch umsetzbar ist. Dummerweise hat man das gerade blockiert. Also der Frohnhof, der war ja praktisch gerade Thema in der Politik, wo man dann genau auch ein bisschen mehr entsiegelt, ein bisschen mehr Grün auch pflanzen möchte und damit anfangen möchte, sollte nicht das einzigste Projekt sein, was auch mit Fördergeldern unterstützt wird. Das haben wir erstmal geschoben. So, von uns aus hätte man direkt loslegen können. Von daher ist das, was der Höttges sagt, ja gar nicht verkehrt, sondern auch für uns ein Anliegen, um unsere Stadt in der Aufenthaltsqualität auch einerseits zu verschönern, aber gleichzeitig auch direkt was für Klimaschutz, Abkühlung ist das Thema, oder Artenschutz auch zu unternehmen. Das ist ganz wichtig. Also überhaupt diese ökologische Brille auch für eine Stadtentwicklung, denke ich mal, ist wichtig. Wir haben eben schon bei der Wirtschaftspolitik gesagt, die Außenflächen schützen, aber auch im Innenbereich praktisch mehr Grün pflanzen ist für den Artenschutz wichtig. Gerade da ist eine gewisse ökologische Blindheit der Gesellschaft vorhanden. Wir reden viel über den Klimawandel, vergessen aber, dass wir praktisch ein Megaproblem haben weltweit, der Rückgang von Arten. Wir haben hier in Deutschland praktisch 10.000 Arten, die vor dem Aussterben stehen. Das ist eine ganze Menge und da hängt so viel dran. Wie gesagt, Ökosystemleistung. Wer bestäubt denn die ganzen Blüten? Wer, ne, macht das letztendlich, wenn nicht die Natur? Da sind wir praktisch darauf angewiesen, dass wir hier das Gleichgewicht, wenn man es auch so nennen kann, oder zumindest, oder besser gesagt, den Schutz. Der Artenschutz ist auch gleichzeitig Überlebensschutz für uns Menschen und da müssen wir uns mehr anstrengen.
Jetzt hast du ja gerade schon den Frohnhof angesprochen, da gab es auch viel Debatte drum, ist das jetzt irgendwie Geldverschwendung, dass der umgestaltet wird, könnte man nicht andere Sachen viel lieber machen, sind nicht andere Sachen wichtiger? Maja, wie siehst du das mit dem bisherigen Plänen zum Frohnhof, sollten die so umgesetzt werden?
Ja, sie müssen das Geld ja ohnehin in die Hand nehmen. Wir haben da ja gerade eigentlich Gelder, die wir nutzen können. Und auf der langfristigen Perspektive werden wir den Frohnhof nochmal so sanieren müssen. Natürlich gibt es Gelder, die wir auch in andere Projekte reinstecken können. Aber ich denke auch, aufgrund der Belastung aus dem letzten Jahr des Frohnhofs ist eine Umgestaltung vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir diesen Ort einfach wiederbeleben, vielleicht auch noch mit anderen Projekten kombinieren. Da wird sich ja zum Beispiel vom Jugendstadtrat auch relativ viel gewünscht, dass man in der Innenstadt einfach Konzepte anbietet mit irgendwie Spielflächen. Und deswegen sollte man das Geld lieber jetzt in die Hand nehmen mit Fördermitteln, anstatt das ganze Geld dann nachher selber quasi in die Hand nehmen zu müssen und den Frohnhof umgestalten zu müssen.
Jetzt auch so zum Thema Sicherheit und Kriminalität habe ich auch mit Daniel Flemfiel drüber gesprochen, gerade auch über die Innenstadt. Er möchte hier, wie er selber sagt, hart durchgreifen. Wie seht ihr das denn? Ist Solingen nicht sicher?
Also ich glaube, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass die Emotionen der Menschen tatsächlich auch nachher zu der Statistik passen. Denn die Statistik sagt ja was anderes als die meisten Gespräche, die wir führen. Nämlich, dass wir eigentlich eine hohe Sicherheit haben. Und wir Grüne waren ja auch maßgeblich daran beteiligt, das Ordnungsamt zu stärken und da eben auch nochmal eine höhere Präsenz in der Innenstadt zu haben. Wenn ich das jetzt aus einer jungen Perspektive beleuchte und auch aus den Gesprächen, die ich mit jungen Menschen führe, dann würde ich nicht unbedingt sagen, dass die Sicherheit jetzt mehr durch das Ordnungsamt kommt, sondern eher dadurch, dass ich Cafés habe, wie ich das zum Beispiel in Ohlig sehe, dass die Stadt einfach belebt ist. Das sehen wir in der Innenstadt gerade nicht. Und besonders junge Frauen haben ja auch nachts immer das Problem, dass es zu dunkel ist, und das nehme ich in der Innenstadt für mich auch wahr. Und das sind halt so Dinge, die ich für mich selber für Sicherheit mitnehme, genau, die wir in der Innenstadt halt angehen müssen, dass eben Menschen da sind, die Situation wahrnehmen, die vielleicht prekär sein können, aber eben, dass allgemein wieder auch erstmal ein Angebot geschaffen wird, dass Leute auch in der Innenstadt sich aufhalten. Genau, und das bedingt halt einfach, ja, das Sicherheitsgefühl und nachher auch, wie die Sicherheit auch gemessen wird. Ja.
Also quasi viel arbeiten mit Gestalten, mit Beleuchtung, um quasi auch einfach die Atmosphäre, genau, sicherer sich anfühlen zu lassen.
Und wenn es jetzt so an Großveranstaltungen und Ähnliches geht, muss man dann trotzdem mit mehr Präsenz von Kommunalen Ordnungsdienst, Polizei und Ähnlichem arbeiten? Oder wie sieht es da aus?
Genau, also da wurden jetzt die Stellschrauben auch schon gestellt, dass wir einfach andere Sicherheitskonzepte haben. Beim King Pride ist das jetzt auch nochmal sichtbarer geworden, dass wir einfach eine andere Anordnung auch haben der Stände, dass wir keine Autos mehr auf den Veranstaltungen durchfahren lassen können. Und ich denke, dass wir genau da weitermachen müssen. Ja, natürlich auch vielleicht mit mehr Präsenz des Ordnungsamts und auch der Polizei, aber auch eben wieder einfach das Grundvertrauen ineinander, dass wenn wir uns auch wieder mehr in der Innenstadt begegnen, dass man sich kennt, genau, dass man auf Veranstaltungen einfach aufeinander Acht gibt.
Mhm. Ja. Gerne.
Ja, nochmal zu ergänzen auch. Ne? Wir haben hier einen Polizeichef, der ist relativ neu in Solingen, Carsten Winterberg, und ich den zitieren darf, Anfang des Jahres hat er gesagt, im Großen und Ganzen kann man sich in Solingen und in der Solinger Innenstadt sicher fühlen. Also hier ist auch eine Diskrepanz zwischen dem Gefühl oder das, was man darüber auch berichtet oder wie darüber erzählt wird und wie die reale Situation auch ist. Und da müssen wir auch natürlich auch aufpassen, dass wir Solingen nicht krimineller machen, als Solingen wirklich ist.
Mhm. Ein großes Thema ist jetzt eben auch ja die Ursachen von Kriminalität zu bekämpfen. Kann man da in Solingen auf kommunaler Ebene auch präventiv etwas machen?
Prävention ist immer gut. Prävention fängt zum Beispiel in Schulen schon an. Also wenn ich lese, dass jetzt immer mehr Jugendliche vielleicht auch mal ein Messer dabei haben, weil es gerade vielleicht Mode ist, wenn man meint, das ist alles jetzt unsicher, ich brauche ein Messer, dann muss man aufklären, dass das keine gute Idee ist. Denn jede Waffe, die man mit sich rumschleppt, kann auch gegen einen selbst verwendet werden. Also da ist sicherlich, das war jetzt ein Beispiel, Prävention auch angebracht. Andererseits brauchen wir auch noch andere Sachen. Wir haben hier häusliche Gewalt, ist ein großes Thema. Also viel Gewalt findet nicht öffentlich statt, sondern zu Hause in den vier Wänden von dem eigenen Partner, vom Ex-Partner und wie auch immer. So, dass man auch Anlaufstellen hat. Und das ist die Infrastruktur, von der Maja auch schon gesprochen hatte. So.
Ein weiteres Thema, was häufig vorkommt, ist ja das Thema Transparenz. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Maja, aber ich habe das Gefühl, es ist teilweise sehr schwierig, so mitzubekommen, was in Solingen politisch los ist, gerade als junger Mensch, der jetzt vielleicht nicht unbedingt das Solinger Tageblatt jeden Tag liest. Das ist jetzt auch ein Vorwurf, der häufig kam von Höttges, von Daniel Flemm, von der BFS, dass irgendwie die Arbeit der Politik in Solingen ein bisschen intransparent ist, dass man als Bürger nicht so wirklich mitbekommen kann, was ist da eigentlich los? Ist das nur heiße Luft oder steckt da was dahinter?
Also ich muss persönlich sagen, natürlich ist es schwierig, sich in politische Themen hineinzuarbeiten, und da bin ich auch noch, glaube ich, von einem großen Berg, und ich glaube, dass es Leuten, die jetzt nicht politisiert sind oder gerade am Anfang stehen, dass es nicht einfach ist, aber ich denke, dass es eine Aufgabe, wenn dann, von allen demokratischen Parteien ist, es transparenter zu machen, aber ich kann gerne gleich einmal noch an Thilo weitergeben, der ja durchaus auch Sprechstunden anbietet, dass die Angebote ja geschaffen sind, um sich zu informieren und ja hoffentlich, und das ist ja auch unser Anspruch, immer niederschwelliger. Genau, es ist nicht unbedingt gut, dass alles hinter einer Paywall manchmal auch zu lesen ist, das ist schon auch beim Solinger Tageblatt so der Fall, dass man für gewisse Dinge vielleicht auch mal ein Abo braucht, um einfach politisch weiter verfolgen zu können, aber ich würde nicht sagen, dass alles intransparent ist. Man muss vielleicht auch einfach schauen, wie kommuniziert das der Rat, wie kommuniziert das die Stadt, wo ich die Informationen auch finden kann. Und es ist zum Teil natürlich immer auch eine Bring- und eine Hohlschuld von Politik zu BürgerInnen.
Ja, also ich denke mal, wir haben hier in der Stadt auch eine Vorhabenliste, wo aufgeführt ist, was eigentlich an Projekten die Stadt plant und auch welche Beteiligungsformate. Also wenn man sich diese Liste anguckt, dann wäre es falsch zu sagen, es ist vieles intransparent. Es gibt viele Maßnahmen, wo Leute zielgruppenspezifisch auch beteiligt werden. Also selbst beim Bau von Spielplätzen etc. werden teilweise auch Kinder, Jugendliche auch mit einbezogen. Da gibt es schon eine ganze Menge, und wir haben auch immer so einen Bauwagen. Die Stadt fährt damit rum, stellt sich auf den Marktplatz, bietet auch zu Themen an, dass man fährt. Und das sind ja auch Maßnahmen, die die Verwaltung mit der Bevölkerung in Kontakt bringt. Möglichkeiten, sich zu informieren. Also das Problem ist generell wahrscheinlich, wenn man politikfern ist oder erstmal, wie kommt man an die Informationen selbst dran? Aber es gibt eine ganze Menge an Methoden, die auch schon umgesetzt werden, angewandt werden. Wir haben ja in Corona-Zeiten angefangen, Politik zu machen bei dieser Wahlperiode, und da war ja praktisch null Kontakt mit keinem. Und da war die Maßnahme der Stadtverwaltung tatsächlich über Podcast auch, über die Stadtseite Themen zu erläutern, dass man sich dann auch offen zeigt und sich nicht verschließt. Nichtsdestotrotz, denke ich mal, kann man das Thema nochmal aufnehmen und für spezielle auch Themen Bürger mehr auch einbeziehen konkret. Das ist, denke ich mal, immer Aufgabe von Politik, bei Projekten, die zu entwickeln sind, aber auch sich zu erklären. Das ist für uns praktisch eine never-ending Story, dass man sagt, wie machen wir auch unsere eigene Politik transparenter nach außen, wie können wir das auch kommunizieren. Wir leben Demokratie vor Ort, die Leute erleben Demokratie hauptsächlich vor Ort und sie ist unter Druck. Und umso mehr müssen wir gucken, dass Politik tatsächlich auch kommuniziert und verstehbar wird, damit die Leute auch wissen, worum was gemacht wird.
Mhm. Zum Thema Demokratie stärken noch, gibt es denn auch irgendwelche Möglichkeiten auf kommunaler Ebene, was gegen ja, auch politischen Extremismus beispielsweise zu tun? Oder auch im Bereich Aufklärung?
Das mit Sicherheit ist eine Maßnahme, denke ich mal, dass man mit der Bevölkerung in Kontakt bleibt, dass man mit den Vereinen, Initiativen auch spricht, dass man sagt, hier, wir haben doch alle ein Ziel, dass wir in unserer Gesellschaft gegen den Extremismus ankämpfen, dass wir auch gucken, was passiert eigentlich in den ja, Unterkünften für Geflüchtete. So, ne? Da haben wir dann Blick drauf, um jetzt nicht diese Gruppe selbst jetzt zu thematisieren unter Kriminalität etc., so, sondern einfach nur, damit sie auch begleitet werden und bestmöglich auch Möglichkeiten haben, sich zu integrieren. Das ist die Absicht. Genauso wie bei anderen. In Schulen kann man genauso reingehen und zu gucken, Leute, ne, worüber informiert ihr euch? Ist es allein TikTok? Was seht ihr euch da eigentlich an? So, und was ist eigentlich die soziale, was ist die gesellschaftliche Realität und was kriegt ihr praktisch in den Medien wiedergespiegelt? Also das betrifft dann ganz viele Gruppen, wo wir sagen müssen, wir müssen sensibel sein. Elternschaft, habt ihr einen Blick darauf, was mit euren Kindern und Jugendlichen passiert? Die Jugend selbst, ne, könnt ihr euch selbst auch mal praktisch präventiv auch schulen untereinander. Da muss ich jetzt nicht als immer als Verein oder als Politik auf die Leute zugehen, sondern müssen Möglichkeiten geschaffen werden, damit wir uns gegenseitig als Demokraten in diesem Land, in dieser Stadt auch stärken und gucken, wo liegen die Gefahren und was können wir dagegen tun. Das ist ganz dringend. Und wie gesagt, eben nochmal, die Transparenz von Politik ist mit Sicherheit auch wichtig. Wir müssen die Leute mitnehmen und auch durch unsere politische Diskussion nicht Gruppen ausschließen. Wir hatten diese große Ausschließeritis durch diese gerade scheußliche Tat, die tragische Tat am 23. August im letzten Jahr. Der Extremismus hat hier Menschenleben gefordert, der Islamismus. Aber es folgte darauf eine Diskussion gesellschaftspolitisch in Deutschland, woraufhin auch Leute, die hier praktisch Deutsche sind, muslimischen Glaubens haben, Angst haben, weil sie praktisch als Leute praktisch empfunden wurden, die fremd sind, von denen eine Gefahr ausgeht. So, und das darf nicht passieren. Also wir müssen praktisch den Kitt der Gesellschaft, Sportvereine ist auch ein Thema, ne, wieder durch Vereine, durch Politik und wo auch immer versuchen, so gut es geht, zu stärken.
Vielleicht, um auch nochmal so die digitale Seite zu beleuchten, natürlich muss Politik ganz viele Gespräche führen, aber Verwaltung kann ja eben auch ganz viel machen, zum Beispiel durch Solingen redet mit oder den Mängelmelder, den ja auch immer noch viele Leute nicht unbedingt intuitiv finden, wo wir auch ganz einfach dann einfach kommunizieren können als BürgerInnen, wenn eine Laterne kaputt ist, wenn ich irgendwie eine unsichere Stelle in der Stadt sehe, wo ich nicht erstmal auf eine Partei zukommen muss, sondern ganz einfach über ein digitales Tool an die Verwaltung eben was melden kann und wir dann eben auf politischer Ebene auch natürlich dann irgendwie Stellschrauben stellen können und gucken können, dass die Beteiligung da auch eben gemessen wird und gesehen wird und wir da auch einfach Anliegen umsetzen.
Wo wir schon mal bei Verwaltung sind, was sind denn noch Möglichkeiten, um Digitalisierung in Solingen voranzubringen? Daniel Flemm hat zum Beispiel auch auf das Problem hingewiesen, dass ja in den nächsten 10 Jahren sehr viele Leute, die jetzt in der Verwaltung arbeiten, in Rente gehen werden und da sehr wenig Personal noch ist und da halt Engpässe entstehen werden. Was habt ihr da für Konzepte?
Ja, ich denke, das digitale Bürgerbüro ist da eben einfach eine gute Alternative, die wir aufbauen müssen. Jetzt gerade haben wir auch die ganzen Terminvereinbarungen, die digital gemacht werden können, aber oft ist eben der Gang zum Bürgerbüro noch notwendig, auch viele Dinge einzeln. Und wenn man das eben in einer App verbindet, kann man sich das auch sparen und da eben genau die Behördengänge einfach barrierefreier auch gestalten und wesentlich niederschwelliger und wahrscheinlich auch eben schneller.
Mhm. Wir haben eben auch über kulturelle Angebote, Sportangebote, gerade für Kinder und Jugendlichen gesprochen. Jetzt Digitalisierung, auch, denke ich mal, Kinder, Jugendliche, junge Leute, da rennst du offene Türen ein. Was sind jetzt mit älteren Leuten, die jetzt vielleicht Digitalisierung jetzt da ihre Probleme mit haben, jetzt vielleicht nicht einfach im Handy, in der App sich einen Termin im Bürgerbüro machen können oder wollen? Du hast jetzt gerade so ein Thema wie Barrierefreiheit schon angesprochen, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Aber was kann man denn auch noch machen für die älteren Menschen in Solingen?
Ja, ich denke, dass es da trotzdem Angebote braucht. Also zum einen, um die Medienkompetenz zu stärken. Ich würde jetzt nicht sagen, dass grundsätzlich, wenn man alt ist, dass man das nicht lernen kann. Aber natürlich müssen wir Orte vor, also quasi Orte, an die ich auch kommen kann, wo ich Beratung finde, erhalten. Und weiß nicht, ob du da vielleicht noch was hast. Aber genau, dass wir das einmal zum einen haben, also die Medienkompetenz, aber auch die Orte, wo ich trotzdem Beratung finden kann von der Stadt bzw. von dem Amt.
Das ist auch ein Antrag gewesen, den wir eingereicht hatten in dem Ausschuss für Digitales, dass man sagt, okay, Digitalisierung ist ja das, worauf wir auch zukünftig bauen, um auch Prozesse zu vereinfachen. Aber andererseits muss es auch analoge Angebote geben. Das ist ganz wichtig, auch für ältere Menschen.
Ich muss noch einmal eben zum Thema Verkehrspolitik zurück, da hatten wir ja am Anfang schon mal drüber gesprochen. Jetzt gab es ja gerade die Situation da an der Sonnenstraße in Solingen, wo die Parkplätze erstmal gestrichen wurden, um halt den Radverkehr in beide Richtungen zu ermöglichen. Da gab es viel Kritik, gerade eben von den Anwohnern. Dann wurde das erstmal wieder zurückgenommen. Von der CDU wurde euch dann sofort ideologisches Vorgehen vorgeworfen. Und das gerade jetzt im Wahlkampf war natürlich ein Thema, das sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat. Was sagt ihr dazu? Ist da irgendwas schief gelaufen? Würdet ihr das in Zukunft besser machen? Oder wie analysiert ihr die Situation?
Ich glaube, die Situation war erstmal so, dass dort nicht ursächlich der Radverkehr vielleicht das Problem war, sondern dass die Art und Weise, wie die Leute da parken, das Problem ist. Halbseitig auf einen Bürgersteig zu parken, ist eigentlich nicht erlaubt, wird aber praktisch gebilligt. Es muss ja zumindest aber auch am Bürgersteig noch so viel Platz sein, dass jeder da auch noch durchkommt, der selbst auch noch einen Rollstuhl hat oder sowas. Es ist ein generelles Problem, dass wir einerseits einen Zuwachs haben, natürlich im öffentlichen Raum an zugelassenen Autos. Ein Auto kaufe ich mir privat und stelle es irgendwo hin und möchte es gerne auch vor der Haustür haben. Das ist auch selbstverständlich, das kann man auch nachvollziehen. Das ist jetzt auch keine böse Tat. Ich wollte nur erklären, was das Problem ist. Der öffentliche Raum, der wird organisiert nach einem gewissen Allgemeinwohl. Also, dass alle das machen, das ist praktisch eine Politikanliegen. So, da habe ich ein Einzelinteresse, was aber den öffentlichen Raum verengt und das auch zunehmend gemacht hat in den letzten 30, 40 Jahren. Jetzt möchte ich aber, um auf Krisen dieser Welt auch zu reagieren, eine Mobilitätswende umsetzen und dazu brauche ich auch mehr Raum für den Fahrradverkehr. Da sind natürlich Konflikte. Jetzt die Sonnenstraße, wie gesagt, hat vielleicht noch eine andere Ursache, auch vorhanden und da muss man gucken, wie man übereinkommt. Das heißt, Leute, die ein Auto haben, müssen das natürlich irgendwo abstellen. Die Frage ist, wie organisiert man das? Was kann man denen zumuten? In welchen Straßen die Autos dann auch abgestellt werden? Aber man muss zugleich auch ermöglichen, dass der Radfahrer auch den Straßenraum bekommt, den er sicher befahren kann. So, und das muss ausgehandelt werden. Und ich warne davor, immer zu schnell die Ideologiekeule herauszuholen, weil dann drückt man sich praktisch vor eine Begründung. Man heizt einen Konflikt an, aber der wird so auch nicht aufgelöst. Wir sind schon daran interessiert, pragmatisch hier auch die Ziele der Mobilitätswende umzusetzen und auch für Leute, die ein Auto haben, Lösungen zu finden. Letztendlich ist das Ziel ja eigentlich, dass es weniger Autos braucht in der Stadt. Dazu muss man aber die Alternativangebote stärken. Und das ist auch nicht mal morgen gemacht. Das braucht auch nochmal ein bisschen mehr Raum und Zeit, besonders wenn man wie Solingen kein Geld hat.
Wenn du jetzt gerade schon mal die Haushaltslage ansprichst, da haben jetzt die anderen Gäste viel davon gesprochen. Zum einen Altschuldenlösung. Ne? Bund und Land müssen Lösungen bieten. Solingen allein kommt da nicht raus. Beispielsweise die Position auch von Herrn Neumann. Gleichzeitig sagen Jan Höttges und Daniel Flemm zum Beispiel, wir müssen auch Einsparungen treffen. Das ist zum einen im Personalbereich vielleicht, gehen ja sowieso eben viele Leute in Rente. Aber es ja, ist an sich noch mehr vonnöten, um halt eben den Haushalt zu sanieren. Was habt ihr da für Ideen oder wie würdet ihr das sehen?
Stadtfinanzen. Ja, was kann man einsparen? Also wir haben roundabout 800 Millionen Euro Haushalt. So, der ist auch gut belegt mit auch Ausgaben für Soziales. Das muss man auch sagen. Also ein Großteil des Haushaltes ist eigentlich schon mit auch anderen Positionen schon fix da, wo man gar nicht mehr drankommt. Also wir in der Politik erleben ja immer, dass wir auch bei der Haushaltsberatung minimalste Beträge auch nur aufwenden, weil alles schon auch auf Kante genäht ist. Das heißt, wir als Stadt Solingen sind auch nicht die einzige Stadt, und das geht den meisten Städten in Nordrhein-Westfalen so, sind strukturell unterfinanziert. Das heißt, wir haben aber andererseits nicht genug Geld, das heißt, wir haben nicht genug Geld auf Dauer, führt dann, das muss ich jetzt mal aufzählen, also wir haben eine Situation, die so noch nie da gewesen ist. Wir haben einerseits einen Sanierungsstau, der aufzulösen ist, das sieht man an den Schulen, der dann zusammentrifft mit einer Modernisierungskampagne, praktisch auch mit Blick auf die Anpassung an den Klimawandel. Und wir haben steigende Kosten auf der anderen Seite, was Inflation, Energie etc., Personalkosten auch anbelangt. Also wir haben einiges auch zu stemmen. Und von daher ist die Aussage, dass wir es alleine in Solingen nicht schaffen, vollkommen gerechtfertigt. Wir haben jetzt auf Landesebene praktisch den Altschuldenfonds. Das ist ein erster wichtiger Schritt. Der Bund wäre gefordert, die zweite Hälfte dazu zu packen. Und das heißt, die Liquiditätskredite der Kommunen dann tatsächlich auch die restlichen 50% auch an sich zu nehmen. Die Zinsbelastung will das Land auch finanzieren dann. Aber wenn sich strukturell nichts ändert, ist man ganz schnell wieder in dieser praktisch desolaten Lage, dass man mehr ausgibt, als man einnimmt. So, von daher kann man immer gerne gucken, wo man spart. Wir haben ja bei den letzten Haushalten, die wir jetzt ohne CDU und ohne FDP und ohne BFS verabschiedet haben, zumindest erreichen können, dass wichtige Wohlfahrtsverbände, Initiativen, auch Angebote im Jugend- und Gesundheitsbereich in der Finanzierung besser gestellt werden. Das war das Maximum, was wir erreichen konnten. Aber zumindest das, was ja auch dann für eine soziale auch Stadt wichtig ist, haben wir zumindest versucht, mit den Mitteln, die wir haben, bestmöglich zu unterstützen. Also, wir müssen einerseits gucken, immer, was ist effektiv auch umzusetzen. Die Digitalisierung ist ein zweischneidiges Schwert, muss man sagen. Man kann vielleicht perspektivisch Personal vielleicht ersetzen durch effiziente und anders organisierte Arbeitsabläufe. Wir sehen aber jetzt schon, dass Digitalisierung Millionenkosten auch verursachen. Man braucht einen Support, man muss sich auch der digitalen Sicherheit auch aneignen. Wir wissen, global sind die Leute stark unterwegs, um sich irgendwo einzuhacken. Wir haben hier bei der IHK, bei der Bergischen Universität Wuppertal das ja schon gehabt. Von daher sind da kaum Kosten einzusparen, denke ich mal, weil wir in Sicherheit und Support etc. auch investieren müssen zukünftig, und zwar wahrscheinlich immer mehr.
Jetzt kann ich euch natürlich nicht gehen lassen, bevor wir noch mal ein paar Maßnahmen zum Thema Klimaschutz gehört haben. Ihr als Grüne ist ja jetzt quasi das Kernthema, wenn man an euch denkt. Was sind denn jetzt die Maßnahmen, die ihr in den nächsten 5 Jahren zum Beispiel gerne umsetzen würdet? Oder was sind die großen Prioritäten, die großen Baustellen beim Thema Klimaschutz noch in Solingen?
Also Klimaschutz, spielt dich mal auf, also in Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen. So, ne? Das heißt, wir müssen auch die Folgen auffangen. Ne? Wir denken ans Hochwasser, wir denken an die Hitze in den Städten. Da müssen wir praktisch eine Stadtstruktur schaffen, die dem dann angemessen ist. Wasser, was spärlich fällt, manchmal auffangen. Wir haben jetzt seit Februar bis Juni einschließlich trockene Monate gehabt. Und dann kommt ein bisschen Wasser, aber trotzdem ist das natürlich für eine Vegetation und für das Trinkwasser ein Problem. Wasser aufzufangen, nicht in Kanäle abzuleiten, ist eine Maßnahme, die man auch weiter vorantreiben muss. Bäume zu pflanzen in Städten, in Straßen, die ja, sich in Sommerzeiten auch übererhitzen, zum Schutze der Bevölkerung, das ist auch Gesundheitsschutz, muss man ja ganz klar sagen. Das sind natürlich Maßnahmen, die wir weiter auch voranbringen, die jetzt schon gelaufen sind und die wir weiter auch verstetigen wollen. Der Klimaschutz selbst ist ja praktisch CO2-Einsparung. Das heißt, da müssen wir ja, da gehört ja ganz vieles zu. Da gehört die Wärmewende zu, ne? Da gehört die Energiewende zu, die Mobilitätswende. Das sind ganz große Themen. Wir sind froh, dass wir hier mit der Wärmewende auch erstmal die Stadtwerke mit im Boot haben, ein kommunales Unternehmen, die hier mit dran arbeiten. Das sind aber dann auch in den Jahren, die da kommen werden, hunderte von Millionen Euro, die investiert werden müssen. Wir müssen bei den kommunalen Gebäuden natürlich auch gucken, wie wir sie dann umstellen, umbauen. Das hatte ich eben auch schon gesagt. Das sind ja auch bei den Schulen, ne? Dann die Modernisierungsmaßnahmen, die wir dann auch bei den anderen öffentlichen Gebäuden auch weiter anpacken müssen. Das sind ganz viele Arbeiten, die auch mit Personal zu bewerkstelligen sind. Das heißt, da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Wir hatten ja eben, wo können wir einsparen beim Personal? Ja, wo denn? Also bei den Leuten, die das planen in der Stadt, praktisch bei dieser Wärmewende und diese Mobilitätswende, das kommt ja nicht von ungefähr. Photovoltaikanlagen bauen, das ist ja ganz wichtig. Die Wärmewende hat nochmal, wie gesagt, ein ganz weites Feld. Und wir müssen ja unser ÖPNV-Netz ausbauen. Wir müssen Straßen praktisch für die Mobilitätswende umgestalten. Die Veloroute 2 ist ja ein Beispiel, ist eine Komplettsanierung der Verbindung Ohlix bis Mitte, was dann nicht nur einen Fahrradweg bedeutet, sondern praktisch eine komplette Asphaltsanierung mit dann auch Haltestellen für den ÖPNV, für den Bus, die erneuert werden müssen, aber auch für Fußgängerüberwege, die zusätzlich geschaffen werden. Also ein dickes Paket, was man nur schaffen kann, wenn man dazu erstens Personal hat und zweitens Finanzen.
Um jetzt langsam zum Ende zu kommen, Maja, was ist deine Vision von Solingen in 10 Jahren?
Ich denke, wir brauchen in 10 Jahren ein Solingen, was wieder einander vertraut, was eine belebte Innenstadt hat, was gut angebunden ist an unsere Nachbarstädte, wo wir Ausbildung und Studium miteinander bei der Wirtschaft verknüpfen können und einfach auch Leute hier halten können, die eben Fachkräfte nach Solingen bringen, aber auch ja, dadurch natürlich auch wieder Leben in die Stadt bringen und einen Zuwachs. Genau.
Thilo, was ist die eine Sache, die du sofort in Solingen ändern würdest?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich ja praktisch viele Ideen habe. Ich finde wichtig, dass wir, das ist am einfachsten umzusetzen, dass wir als Stadtgesellschaft einen Ton finden, der aufeinander zugeht. Wir müssen die Gemeinschaft stärken, die Demokratie stärken. Wir müssen dagegen angehen, dass wir nur noch praktisch uns als den Feind vielleicht betrachten, dass wir uns mit Hassreden überziehen. Das ist, kostet nichts. Wirkt aber sofort, wenn ich dem Menschen mit einem Lächeln und einem guten Wort entgegenkomme, da habe ich schon eine ganz andere Atmosphäre und ich denke mal, auf sowas würde ich sagen, kann man sich einigen und da würden wir direkt uns auch alle besser fühlen.
Maja, warum sollten die Grünen in Zukunft mitbestimmen?
Ich denke, weil wir ja einfach rundum denken. Wir denken an bezahlbares Wohnen, wir bedenken an bezahlbare Energie, an zuverlässige und sichere Mobilität und eben einfach ja, ein gutes Leben in einer intakten Umwelt. Und ich denke auch, dass wir eben eine der linkesten und progressivsten Kräfte ja, in den nächsten 5 Jahren sein werden und wir einfach verantwortungsvoll und vorausschauend denken und das eben den anderen Parteien vielleicht auch voraus sind, dass wir da einfach gerechter Politik machen.
Vielen Dank, Maja. Vielen Dank, Thilo. Sowohl für eure Zeit als auch für euer demokratisches Engagement.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, meldet euch gerne via Social Media. Auf Instagram und TikTok findet ihr weiteren Content sowie auch die Möglichkeit, Fragen an zukünftige Gäste zu stellen. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch um 20 Uhr. Bis dahin und bleibt nett zueinander.